Ja, heute geht's endlich mal wieder weiter mit der Bergpredigt. Und
ich hatte da schon einiges vorbereitet und dann habe ich so geschrieben. Und dann fiel mir auf einmal auf, das, was ich da als Begründung liefere, das ist doch genau der anschließende Text. Also die Begründung für das, was ich ursprünglich heute machen wollte, steht direkt danach. Also eigentlich brauche ich heute nur den Text zu lesen, dann kann ich Amen sagen, denn die Aussage steht im ersten Teil und im zweiten Teil haben wir die Begründung und was will man mehr? Aber ja, ich denke, ich werde es doch noch ein bisschen ausführen. Es geht um Schatz und Auge. Matthäus 6, 19 bis 34 ist jetzt ein etwas längerer Abschnitt, eben aus besagtem Grund. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß ist die Finsternis? Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und dem anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst auch Salomo in all seiner Herrlichkeit begleitet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Dein Schatz. Wer hat irgendwo einen Schatz vergraben? Nicht? Schade. Hätte ich gerne in meinem Garten gebuddelt. Aber wir haben alle irgendetwas, woran wir hängen. Und wenn es die Kinder sind oder die Enkel oder das Haus, das Auto, die Technik, wenn sie denn funktioniert. Das ist eine ganz natürliche Sache erstmal, dass wir alle irgendwas haben, woran unser Herz so ein Stück weit hängt, woran wir Freude haben. Und das an sich ist auch nicht das Problem. Das Problem ist nur, wenn wir vergessen, dass alles, was wir hier auf dieser Erde haben, vergänglich ist. Wir haben nichts auf dieser Erde für immer. Ja, spätestens wenn wir diese Erde verlassen, müssen wir das zurücklassen. Früher hatte man ja in der Regel die Totenhemden. Weiß ich noch, mein Großonkel, der Bruder von der Oma, die hatten Bestattungsunternehmen. Und dann haben wir als Kinder auf dem Sarglager Verstecken gespielt. Und da waren dann die Totenhemden in allen Ausführungen, lagen da. Heute nimmt man ja meistens irgendeinen Anzug, irgendwelche Kleidung. Deswegen stimmt der Spruch heute eigentlich nicht mehr. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Ja, das Totenhemd hatte eben wirklich keine Taschen. Was sollte man da auch reintun? Heute stimmt der Satz halt so nicht mehr. Aber klar ist von dem, was wir hier auf dieser Erde haben, egal wie sehr wir es geliebt haben, wir können es nicht mitnehmen. Das bleibt zurück. Allein das sollte uns schon misstrauisch machen, uns zu sehr an Dinge zu hängen, die wir ja doch am Ende nicht mitnehmen können, die vergänglich sind. Ja, also hier heißt es also Motten und Rost können das zerfressen. Es kann verloren gehen. Ja? Und die Kriegsgeneration hat das ja zum Teil erlebt, die vertrieben worden sind, die geflüchtet sind, die Heimat verloren haben. Wer das erlebt hat, der kennt das noch ganz anders. Und das prägt auch ein ganzes Leben. Und Jesus sagt hier, sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo eben nichts die zerstören kann. Wo sie bleiben für die Ewigkeit. Wo sie sozusagen auf uns warten. Wo es keine Rolle spielt, ob ich die, ja, wie lange, für wie lange ich die habe, wie lange ich sie schon habe. Und damit ist ja eigentlich schon alles klar, oder? Es ist nur die Frage, wie macht man denn das? Wie kann ich mir Schätze im Himmel sammeln? Jetzt würden manche sicher sagen, indem ich Almosen gebe. Ja, also alles, was ich so spende irgendwo, wird bei Gott verzinst und ist dann ein Schatz im Himmel. Also gleich, wenn die Beutel rumgehen, reichlich reintun. Leider ist das, glaube ich, zu kurz gegriffen. Schön, wenn das so einfach wäre, wenn man sich Schätze im Himmel kaufen könnte. Aber darum geht's eigentlich hier gar nicht. Sondern, und der Satz, der steht noch hier, das ist ja der letzte Satz unseres Textes gewesen, dass wir nach Gottes Reich trachten sollen. Und das ist meiner Meinung nach die Antwort auf die Frage, wie kann ich mir Schätze im Himmel sammeln, indem ich das Reich Gottes in meinem Leben an die erste Stelle setze. Das kann sich dann auch im Geld ausdrücken. Ja, das ist keine Frage. Wenn mir die Sache Gottes tatsächlich das Wichtigste ist, wird sich das auch in meinem Umgang mit Geld ausdrücken. Aber nicht nur. Vielleicht nicht mal in erster Linie, sondern mein ganzes Leben gehört Gott. Ein alter Prediger, mein Vorgänger in Zeitz, der hat mal gesagt, im Alten Testament steht, du sollst den Zehnten von allem, was du einnimmst, für Gott geben. Im Neuen Testament ist das anders. Da gehörst du mit allem, was du hast, zu 100% Gott. Und dann hat er so geschmunzelnd hinzugesetzt, aber 90% darfst du für dich verwenden. Aber das war ja auch das Anspiel, was sie in Liebenzell hatten beim letzten Pfingstmissionsfest, wo das auch nochmal deutlich wurde. Alles, was ich habe und was ich bin, gehört Gott. Also mein Haus, mein Auto, also ich habe kein Haus, aber mein Auto, meine Zeit, mein Geld, meine Familie, meine Technik, also alles, was ich habe, gehört Gott. Und ich darf es verwenden. Es ist mir zur Verfügung gestellt. Ich darf es nutzen. Und zwar beides für das Reich Gottes in erster Linie. Klar, dafür habe ich es ja gekriegt. Aber auch für mich. Das ist eigentlich dieser Punkt. Und wie das dann geht, das wird nachher noch ausgeführt. Aber zunächst ist hier dieser Einschub mit dem Auge. Für mich ist es richtig ein bisschen ein Einschub, wo ich erst mal überlegen musste, wie passt der denn da rein? Ja, das Auge ist das Licht des Körpers und wenn es klar ist, dann ist es eben dieses Licht. Aber wenn es böse ist, dann wird der ganze Körper böse. Und ich glaube, es geht darum, worauf richte ich mein Auge? Wir haben ja auch die Redewendung, sein Auge auf etwas werfen oder auf jemanden werfen. Und damit ist auch wieder gesagt, was prägt mein Leben? Was ist so die Hauptsache? Worauf richte ich meinen Blick? Worauf konzentriere ich mich? Was ist eigentlich wesentlich. Und was tue ich mit dem, was ich sehe? Ja, also ich kann etwas Wunderbares sehen, was weiß ich, ein tolles Auto, und kann sagen, oh, gutes Auto, tolles Auto, muss ich aber nicht haben. Ja, also ich muss nicht mein Herz dran hängen. Ich habe mal auch so ein über 100.000 Euro Auto gefahren, hat richtig Spaß gemacht, und dann habe ich es wieder abgestellt und habe gesagt, war eine tolle Erfahrung, aber besitzen muss ich es nicht, brauche ich nicht. Ja, also was mache ich mit dem, was ich sehe? Und da ist es mir jetzt leicht gefallen, doofes Beispiel, ne? Vielleicht sitzt hier jemand, dem das deutlich schwieriger gefallen wäre, weil so ein tolles Auto für ihn eben viel mehr bedeutet als für mich jetzt. Aber trotzdem, es ist nicht die Frage, nicht nur die Frage oder nicht mal in erster Linie die Frage, worauf richte ich meinen Blick, sondern was mache ich auch mit dem? Nimmt das mich gefangen? Beherrscht mich das? Oder kann ich sagen, okay, ja, schön, nett. Bis dahin, dass mal einer unserer Dozenten gemeint hat, ihr glaubt doch nicht, das hat er sicher uns Männern in erster Linie gesagt, ihr glaubt doch nicht, wenn ihr verheiratet seid, sind alle anderen Frauen hässlich. Hat das jemand geglaubt? Ja, nicht was ich sehe ist das Problem, was ich damit mache ist das Problem. Und das ist eben auch mit dem Auge. Und dann gibt es noch die andere Seite, die habe ich gar nicht hier stehen. Das ist mir eben noch mal so durch den Kopf gegangen. Als Gott den Kain anspricht, sagt er, warum senkst du deinen Blick? Warum kannst du nicht aufrecht, nicht wirklich offen die Dinge ansehen? Deinen Bruder nicht ansehen, mich nicht ansehen. Kennt ihr das, wenn jemand, der euch normalerweise immer gerade offen angucken kann, und plötzlich kann er das nicht? Geht es da nicht bei euch auch los, dass es anfängt zu rattern? Was ist hier los? Schön ist das bei Kindern, weil die das noch weniger steuern können als die Erwachsenen. Ja, und dann, ja, so irgendwas, nö, ist doch nichts, alles in Ordnung. Komm doch mal her, guck mich doch mal an. Ja, es gibt Menschen, die können das grundsätzlich nicht. Die haben das nicht gelernt, vielleicht auch aus psychischen Gründen oder was auch immer. Aber ein Kind, das mich normalerweise offen anlächelt und plötzlich kann es mir nicht mehr in die Augen sehen, dann weiß ich doch ganz genau, hier stimmt was nicht. Und genau das macht Gott mit Kain. Der sagt, warum kannst du deinen Blick nicht erheben? Was ist da los? Und dann sagt er ihm auf den Kopf zu, die Sünde lauert vor der Tür, du aber herrsche über sie. Also am Blick, also wenn Gott nicht sowieso alles wüsste, hätte er spätestens am Blick gesehen, dass da was nicht stimmt. Und die Frage ist für dich und für mich, können wir den Blick erheben und Gott in die Augen sehen? Oder gibt es da Dinge, wo wir merken, ups, nee, kann ich eigentlich gerade nicht so, da mag ich gerade nicht oder da blockiert mich was. Ja, das ist, der Blick sagt mitunter sehr viel aus. Und dann kommt die Auslegung hier eigentlich, nämlich des Sorgen. Viel Habsucht kommt aus der Angst, irgendwann nichts mehr zu haben oder zu wenig zu haben. Es gibt sicher die krankhafte Fassung, wo es nie genug sein kann. Aber ich glaube, bei den meisten kommt die Habsucht oder Geiz oder wie auch immer man das nennen will, diese Konzentration auf das Diesseits, die Konzentration auf die vergänglichen Schätze, aus der Angst, zu kurz zu kommen, zu wenig zu haben, also aus diesem Sorgengeist. Und wenn man wirklich sehr wenig hat, ist das ja auch nachvollziehbar. Ich glaube auch nicht, dass Jesus das nicht versteht. Ja, also wenn man sehr wenig hat und dann nicht weiß, wie man über den Tag oder den morgigen Tag kommen soll, wenn man weiß, okay, das, was ich zu essen habe, reicht noch für heute, aber was ich morgen esse, keine Ahnung. Dann ist das schon nachvollziehbar, dass da Sorgen aufkommen, oder? Sitzt jemand hier, der das nicht verstehen kann? den würde ich gerne mal nach Zeitz. Also wir haben eine Tauffeier gestaltet für einen aus der Jugend, der sich hat taufen lassen. Und wir wussten, zu Hause gibt es keine Feier, also machen wir die in der Gemeinde. Und dann war tatsächlich die Mutter mit im Gottesdienst und fragte dann, ob sie von dem Essen noch was mitnehmen darf. Sie haben nichts mehr zu essen zu Hause. Und ich glaube das der Frau, das ist ja das Erschreckende. Das war in Zeitz ziemlich häufig der Fall. Wir haben das bei mehreren mitgekriegt, wo also am Geldende immer noch ein halber Monat übrig war und wo man einfach damit nicht umgehen konnte. In Deutschland, nicht irgendwo in der dritten Welt, sondern Familien in Deutschland, die das irgendwie geschafft haben, so zu wirtschaften, dass das Geld nur für Alkohol und Nikotin gereicht hat. Sorgen. Und dagegen setzt Jesus das Vertrauen auf Gott. Er sagt, guckt euch doch an, was Gott, er versorgt die Vögel, er versorgt die Blumen. Gott ist so reich und versorgt diese Dinge. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger. Wie viel mehr wird er für euch sorgen? Dieses Vertrauen auf die Versorgung Gottes. Und ich bin davon überzeugt, das ist der Schlüssel zu Teil 1. Denn wenn ich darauf vertrauen kann, dass Gott mich versorgt, dann kann ich tatsächlich meinen Blick auf die Dinge, auf die Ewigkeit richten, auf das richten, was Ewigkeitswert hat. Dann muss ich nicht immer an dem hängen, was in dieser Welt zählt. Dann bin ich frei für diesen anderen Blickwinkel. Wenn ich ständig Angst habe, zu kurz zu kommen, nicht genug zu haben, ja, dann bleibt mir doch gar nichts anderes übrig, als alle Kraft auf das Hier und Heute zu richten. Wenn ich aber das Vertrauen habe, dass Gott mich im Hier und Heute versorgt, es hat mal ein Prediger gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es war, Leute, ihr seid doch verrückt. Hat irgendjemand hier Zweifel daran, dass Gott die ganze Ewigkeit für euch sorgt? Und da macht ihr euch für die paar Jahre hier verrückt? Stammt nicht von mir. Hat mich selber ziemlich ins Grübeln gebracht, als ich das gehört habe. Also für mich stimmt das. Also ich weiß ja nicht, ob ihr jetzt tatsächlich so auf die Ewigkeit vertraut oder euch es nur nicht getraut habt, euch zu melden. Aber mir geht das so. Ich habe eigentlich noch nie dran gezweifelt, dass es in der Ewigkeit irgendwie zu wenig von irgendwas geben könnte. Und da mache ich mir Sorgen für die paar Jahre hier. Und wenn ich das verinnerliche, dann kann ich das leben, was wir eben am Schluss gelesen haben. Was hier steht, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes. Ja? Hier haben wir es. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Das gilt. Und wenn ich darauf vertrauen kann, dann muss ich nicht am Hier und Heute und am Mammon. Also wenn ich daraus zwei Predigten gemacht hätte, wäre schwierig geworden. Weil die Begründung für die erste wäre die zweite gewesen. Hätte ich sagen müssen, Leute, ich sage euch das jetzt mal, die Begründung kriegt ihr in 14 Tagen. Komisch, oder? Sondern es hängt zusammen. Wenn ich darauf vertraue, dass Gott mich versorgt, wie er die Vögel und die Blumen versorgt, wenn ich tatsächlich zuerst nach seinem Reich trachte, und darauf vertraue, dass mir dann alles andere hinzugefügt wird, ja, dann kriegt das Hier und Heute, dann kriegt der Mammon seinen Platz, der Besitz. Ich freue mich, wenn ich genug auf dem Konto habe, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Ich freue mich, wenn ich Technik habe, die funktioniert. Ich freue mich, wenn ich schöne Kleider habe. Ich freue mich über Dinge, die ich hier habe. Nicht so, dass ich sagen würde, das spielt für mich alles keine Rolle mehr. Ich glaube, das ist auch schon fast wieder weltfremd, wenn wir das sagen würden. Aber es muss mich nicht beherrschen, es beherrscht mich nicht. Sondern ich setze meine Dinge ein für das Reich Gottes. Ja, mein Geld, mein Auto, mein, meinen Besitz, den setze ich eben auch ein, ja, auch wäre vielleicht sogar wichtig, den setze ich auch ein für das Reich Gottes. Oder vielleicht sogar in erster Linie. Aber dann kriegt alles seinen richtigen Platz. Wir haben so in einem Lied aus unserer Jugendzeit: Herr, du gibst uns Hoffnung, du änderst unser Leben. Großes wird groß und Kleines wird klein. Ja, also die Dinge kriegen den Platz, der ihnen zukommt. Sie sind nicht zu groß, sie sind nicht zu klein. Wichtige Dinge werden mir wichtig, unwichtige Dinge werden mir unwichtig. Und alles kriegt seinen richtigen Platz. Deswegen ist dieser Vers 33 hier wirklich ein Schlüsselvers. Wenn wir Gottes Reich an erste Stelle setzen, dann kriegt im Leben alles die Bedeutung, die ihm zukommt. Und das wünsche ich mir für mich, das wünsche ich mir für euch, das wünsche ich mir für uns als Gemeinde. Und ich denke, dass das ein ganz, ganz wichtiger Ansatzpunkt ist. Lasst uns miteinander beten. Herr, hilf uns dazu, dass wir wirklich dich und dein Reich an die erste Stelle setzen, dass wir das nicht nur singen und nicht nur sagen mit unseren Worten, sondern dass wir es tun. Dass bei allen Entscheidungen im Vordergrund steht, was dient deinem Reich, was dient meiner Beziehung zu dir. Und dazu hilf uns dann, dass wir die richtigen Prioritäten setzen in unserem Leben. Und dann tatsächlich erleben, dass du trägst. Und hilf uns, uns auf diese Weise dann auch Schätze in deinem Reich zu sammeln. Amen.